Rund 80.000 Liter reinen Alkohol produziert die Schliersdestillerie pro Jahr. Damit zählt sie zu den größten Produzenten deutschen Whiskys. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, sie war und ist einer der Wegbereiter der hiesigen Whisky-Industrie. Ja, und nicht zuletzt deswegen, da sie jetzt eine der wenigen im großen Stil mit besonderen Weinfässern wie Sauternes oder Pedro Ximénez experimentieren. Im Interview unterhalte ich mich daher mit Geschäftsführer und Brennmeister Hans Kimmenate über die waghalsige Idee, in Deutschland eine reine Whisky-Destillerie zu gründen. Hans öffnet für dich dabei seine Brennblasen und zeigt dir, welche Aromen dich in einem Glas Schliers erwarten und welche Rolle Single Malt aus Schottland dabei spielt. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Rein. Am Samstag, den 3. April, hast du die Chance, zertifizierter Whisky-Connoisseur zu werden. Also an dem Tag startet nämlich der diesjährige Jahrgang unseres Online-Kurses Whisky Inside. In 12 Lektionen erfährst du dabei alle Details der Malt-Whisky-Produktion Schottlands und alles über die professionelle Verkostung von Whisky. Und das nach dem neuesten Stand der Wissenschaft. Mittlerweile haben Whisky Inside schon hunderte Whisky-Fans in den vergangenen Jahrgängen absolviert. So schrieb uns zum Beispiel einer der Teilnehmer über eine der Lektionen, da hat er geschrieben, wieder eine sehr spannende Lektion, danke dafür. Wie viele andere hier hat mich besonders der Coating-Effekt erstaunt. Was jetzt der Coating-Effekt ist, wie er deine Verkostung beeinflusst und welche Techniken dir helfen, mehr Aromen in einem Glas Whisky zu entdecken, das erfährst du alles in Whisky Inside. Wichtig ist aber, und das wollte ich dir an der Stelle noch sagen, die Teilnahme an Whisky Inside ist nur kurze Zeit möglich. Also vom 3. April bis 10. April nehmen wir neue Teilnehmer auf. Danach ist der Online-Kurs dieses Jahr für weitere Teilnehmer geschlossen. Und alle Informationen jetzt nochmal zu Whisky Inside und zum Zertifikat, das du erhältst, die findest du auf www.whiskyinside.de. Den Link dahin, den habe ich dir auch nochmal in die Beschreibung dieser Episode gestellt. Und die Techniken, die du bei Whisky Inside lernst, ja, die kannst du natürlich bei Single Malt Scotch Whisky verwenden, klar. Aber natürlich auch bei Whiskys anderer Herkunft. Bei Schliers Whisky geht das natürlich ebenso. Und hiervon wirst du, wenn du dich mal nach deutschem Whisky umschaust, auch einige Varianten mit verschiedenen Aromen finden. Also circa 80.000 Liter reinen Alkohol zu produzieren, der dann vollständig in Whiskyfässer gefüllt wird, ist ja auch eine echte Hausnummer. Also zumindest in Deutschland. Klar, auf internationaler Ebene, zum Beispiel im Vergleich mit Schottland, ist das nicht viel. Also allein Edradour, eine der kleinsten Destillerien Schottlands, hat schon 260.000 Liter pro Jahr. Und das geht dann hoch bis zu den Branchenriesen McAllen und Glenlivet, die zwischen 15 und 21 Millionen Liter pro Jahr produzieren. Aber für deutsche Whisky-Verhältnisse sind 80.000 Liter viel. Also so viel, dass die Schliers-Destillerie zu einer Handvoll deutscher Whisky-Destillerien gehört, die den Markt hierzulande anführt. Und das sind in der Summe nicht viele. Klar, man muss sagen, in Deutschland haben wir mehr Whiskybrenner als in Schottland. Die meisten sind aber recht kleine Betriebe, die nur im Umkreis der Destillerie verkaufen. Also nur eine Handvoll beliefert dabei hingegen den nationalen Markt und betritt seit einigen Jahren auch den internationalen Handel. Und die Schliers-Destillerie vom Bayerischen Schliersee ist da mit ganz vorne dabei. Und das, obwohl sie erst seit Ende der 2000er Jahre als eigenständige Destillerie existiert. Davor war es schlicht eine Marke im Portfolio der Edelbrennerei Landenhammer. Und diese Eigenständigkeit, ich nenne es jetzt mal Emanzipation der Marke Schliers, das war der Startschuss für eine Welle an neuen Whiskybrennereien made in Germany. Und über diese Entwicklung sowie Hintergründe eines Glas Schliers Single Malts unterhalte ich mich jetzt mit Hans Kimmenate. Ich wünsche dir viel Vergnügen mit dem Interview. Lieber Hans, vielen Dank, dass du heute mein Gast bist.
Ja, Philipp, ist mir eine Ehre, bei dir Gast sein zu dürfen.
Du Hans, ihr galt 2013, soweit ich weiß, als größter Single Malt Whisky Produzent in Deutschland. Habt ihr den Titel aktuell noch?
Das kann man sehr, sehr schwer sagen. Also 2013 weiß ich es ganz sicher. Und dann sind ja immer mehr deutsche Whisky Produzenten nachgekommen. Und das ist sehr schwer zu messen, weil natürlich jeder nicht seine Produktionsmengen offenlegt. Ich würde Schliers auch, ist für uns auch gar nicht so wichtig, der Größte zu sein. Wir sind da auf alle Fälle irgendwo vorne dabei. Für uns zählt geht Qualität vor Quantität.
Wie viel produziert ihr da ungefähr im Jahr, dass man ungefähr eine Dimension hat?
Genau, wir sind jetzt ungefähr bei einer Produktion von 80.000 bis 85.000 Liter reinen Alkohol. Wir messen immer alles in Litern reinen Alkohol.
Also ihr wart damals, zumindest hatte ich den Eindruck, mit die Ersten, die das Thema deutscher Whisky so richtig mit Druck in den Handel oder in die Öffentlichkeit gepusht haben. Gut, man muss natürlich sagen, gut, deutscher Whisky gibt es jetzt schon viele Jahrzehnte, aber ihr wart so für mein Empfinden die Ersten, die daran arbeiteten, es als gleichwertige Kategorie, so neben japanischen, schottischen oder irischen Whisky zu etablieren. War das für euch ein Ziel? Also raus aus dieser kleinen Nische und hin zu einer eigenständigen Kategorie?
Ja, definitiv. Also wir waren, wie du schon angesprochen hast, nicht die Ersten, die Whisky produziert haben in Deutschland. Aber wir waren auf alle Fälle der Pionier, der vorwärtsganger ist und das richtig professionell auf den Markt gebracht hat, geschaut hat, da Vertriebskanäle zu erschließen. Und das ist am Anfang immer so, wo wir die ersten Whiskys produziert haben, so als Gag wahrgenommen worden. Ah, die Verrückten da in Bayern machen jetzt ein bisschen Whisky, ganz nett, haben da ein paar Fässer. Und das war für uns schon immer so, ah, das ist kein Gag, wir meinen das ernsthaft. Das ist ein Lebensmittel, wir legen da Leidenschaft mit rein. Und das ist uns dann wirklich die ersten Jahre, ab 1999 haben wir das erste Mal produziert, 2002 sind wir auf den Markt gekommen und das war wirklich Boom. Das war auf der Probein in Düsseldorf damals. Innerhalb von 3 Tagen war das Kontingent für 2 Jahre ausverkauft. Und man muss ehrlich sein, bis wir dann die Whisky-Destillerie komplett neu aufgebaut haben und 2007 eröffnet haben, haben wir Whisky nicht verkauft, sondern wirklich verteilt. Das war eine irre Zeit. Wenn man da zurückdenkt, was da alles passiert ist, mit dem Ziel, das war wirklich von Florian damals schon immer im Hinterkopf, wenn wir Whisky produzieren, dann will ich irgendwann mal eine eigene Whisky-Destillerie haben. Dann mag ich sagen, okay, da wird 365 Tage in das Thema Whisky investiert. Man hat ja auf dem weißen Papier mehr oder weniger angefangen und hat gesagt, okay, jetzt schreibt man mal die Geschichte, schaut man mal, wie die Qualität sich entwickelt, verschiedene Fässer, verschiedene Häfen, aber da gehen wir sicher später noch drauf ein. Ja, war wirklich ein ganz, ganz großer Pioniergeist dahinter.
Weil du gerade gesagt hast, ihr hattet in wenigen Tagen das Kontingent von 2 Jahren aufgebraucht. Wie habt ihr dann in der restlichen Zeit wirtschaftlich den Kopf über Wasser halten können?
Wir kommen ja damals aus der Landnahmer Destillerie, muss man ja dazu sagen, wo wir ganzjährig Obstbrände gehabt haben und Kräuterliköre und das Ganze. Das war ja unser Hauptgeschäft. Whisky war ja damals, Schliers war ja damals nur ein Markenname unter dem Dach der Landnahmer Produkte. Und dadurch, dass das so erfolgreich geworden ist, hat man gesagt, okay, jetzt bauen wir eine eigene Whisky-Destillerie. Und da sind dann eben privat Gelder mit eingelegt worden von Florian, seinem Bruder, von Befreundeten, die dem Unternehmen sehr freundlich gesinnt war und da ist Kapital eingelegt worden und so ist Schliers dann eine eigene Firma im Endeffekt geworden.
Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, bei der Entwicklung zum Beispiel des Gin-Markts hat man in den letzten Jahren ja auch gesehen, dass man ganz schnell sehr viel Gin-Marken produzieren kann. Bei Wodka würde das jetzt auch funktionieren. Ja, aber nicht bei Whisky. Der muss ja erstmal viele Jahre reifen, bevor der rechtlich überhaupt auf den Markt darf. Das heißt, bei eurer Destilleriegründung musstet ihr ja viel investieren und habt dann über Jahre erstmal totes Kapital im Lager gehabt. Was ich mich da frage, was treibt einen an, das zu tun? Weil wirtschaftlich ist das ja ein totales Wagnis, vor allem auf einem Markt, der eher Richtung Schottland und Irland blickt. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, ihr wart somit die Ersten, die das so richtig professionell auf dem Markt betrieben haben. Das heißt, ihr hattet keine Referenz, dass ihr sagt, der oder die hat schon vorgemacht, dass es funktioniert. Also was treibt einen dazu?
Reine Leidenschaft, pure Leidenschaft. Das war wirklich so, wir machen das, wir probieren das. Natürlich, das Geld muss im Hintergrund stimmen, aber jeden Cent, den wir verdient haben, haben wir sofort wieder reingesteckt. Ah, da bauen wir ein Lager auf, da gehen wir da weiter, da investieren wir. Wenn wir das machen, können wir die Qualität nur mal in die Richtung steigern. Also das war wirklich absolute Leidenschaft. Ich vergleiche den Job des Destillateurs immer so ein bisschen mit dem Koch. Wenn man das gern macht, da ist jetzt das Geld zuerst mal nicht im Vordergrund. Natürlich muss man am Schluss davon leben können, aber das war wirklich, wir wollen Qualität, wir wollen am höchsten Limit arbeiten, wir wollen Whisky herstellen, so wie wir uns das vorstellen. Also das ist, ja, wie ich vorher schon mal gesagt habe, dieser Pioniergeist, das Getriebensein. Wir wollen bayerischen Whisky als Marke etablieren. Schliers soll in national als der Whisky angesehen werden, der deutsche Whisky. mittlerweile funktioniert das international. Das ist der nächste Anspruch, gerade die Wege zu gehen, dass man sagt, okay, die Whiskys aus der neuen Welt, außerhalb Schottlands, Irlands, Amerika, wo ich mittlerweile Japan auch schon dazu zähle, zu den etablierten Whisky-Ländern, da ist Schliers einer der Player, die da im Vordergrund stehen sollen.
Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr, ja, bis sich Schliers getragen hat, also bis es wirtschaftlich rentabel war? Wie viele Jahre hat das gedauert?
Ja, das ist relativ schnell gegangen, muss man ehrlich sagen, weil wir natürlich ab 2007, wo diese komplett eigene Firma war, war natürlich die Menge auch schon so verfügbar. Vorher ist es ja unter Marke Schliers Landnahme gelaufen, unter dem Dach der Landnahme Destillerie. Da ist es nie so extra rausgerechnet worden. Da ist natürlich dieser Markenaufbau extrem vollzogen worden. Da ist es nie so rausgerechnet worden, aber eigentlich ab dem ersten Tag der Firmeneröffnung waren wir rentabel.
Und euer Name Schliers, das ist ja eine Anlehnung an die altbayerische Bezeichnung für den Schliersee. Ich muss aber zugeben, dass ich das erste Mal, als ich von eurem Whiskys erfuhr, dachte ich ehrlich gesagt, das wäre eine Anlehnung ans Gälische. Und ja, ich meine, das wäre in der deutschen Whisky-Szene jetzt nicht unüblich. Hat euer Name bei euch schon zu Verwechslungen geführt, dass man sagte, ihr betont dadurch eure Nähe zu schottischem Whisky?
Das ist eigentlich ganz lustig, das ist historisch begründet. Schliers, so wie es jetzt da geschrieben worden ist, ist 779 das erste Mal urkundlich erwähnt worden von irokeltischen Mönchen, die sich hier niedergelassen haben. Da gibt es eine Chronik drüber, das waren 5 Mönche, die haben da ein Kloster gegründet. Da gibt es eine Chronik, da sind die ja namentlich erwähnt, also diese Mönche. Und die sind von Norden her, von der Donau her, in diese Bergregion gezogen. Also früher, das war eigentlich sehr wenig bewohnt. Die Römer sind eigentlich nur durch und haben gesagt, mit diesem irren Volk da in die Berg wollen wir nichts zu tun haben. Die sind uns zu wild, die sind zu kriegerisch. Und die irokeltischen Mönche haben das da eigentlich besiedelt. Und daher ist der Name Schliers abgeleitet. Und aus Schliers hat sich im Endeffekt Schliersee entwickelt, also über die 1250 Jahre jetzt fast.
Wenn man jetzt so die gesamtdeutsche Industrie mal anguckt, die sich jetzt so nach euch entwickelt hat, also ihr wart ja schon so quasi Pionier und habt so avantgardistische Arbeit geleistet, nenne ich es jetzt mal. Gäbe es da, wenn du jetzt mal so die deutsche Whisky-Szene, wie sie sich bisher, seit eurer Gründung bisher entwickelt hat, gäbe es da etwas an der Whisky-Industrie, was du, wenn du könntest, ändern würdest? Also gäbe es da was?
Das ist wirklich eine interessante Frage. Ad hoc würde mir da jetzt nichts einfallen, weil die Whisky-Industrie, wenn man es Industrie nennen kann, sage ich jetzt mal, sehr kleinteilig natürlich auch ist. Da gibt es 3, 4, 5 größere mittlerweile, die Whisky herstellen. Und dann wirklich die teilweise Brenner, die nur ein Fass im Lager haben und sehen, dass das doch sehr kapitalintensiv ist und das mehr oder weniger dann um den eigenen Kirchturm vertrieben wird. Ändern würde ich da nicht. Es ist eigentlich schön zu sehen, wie vielschichtig und vielseitig. Das ist ja gerade im massiven Wachstum, wie sich das entwickelt. Eigentlich ist es interessant, das zu beobachten. Da würde ich jetzt gar nicht eingreifen wollen, sondern wirklich von oben drauf schauen und sagen, ah, okay, der macht so, der macht so. Ah, auch interessant, anderer Ansatz, gefällt mir nicht. Ja, da bin ich eigentlich relativ wertneutral.
Weil du jetzt auch sagst, es gibt eine Handvoll deutscher Whiskybrenner, die eine nennenswerte Größe haben und es ist alles so im Aufbruch inbegriffen. Lass uns doch an der Stelle mal die Kategorie deutscher Whisky bilden, weil wir hatten ja auch am Anfang angesprochen, ihr seid so mit der Intention rangegangen, deutschen Whisky als Kategorie zu etablieren. Und ja, wenn wir das jetzt einfach mal machen, also deutschen Whisky als Kategorie festlegen, was ist aus deiner Sicht, wenn du jetzt mal die verschiedenen Destillerien und Stile in Deutschland betrachtest, für dich so ein typisches Merkmal deutschen Whiskys hinsichtlich Aromatik?
Ja, das ist, glaube ich, die allerschwierigste Frage, weil es gibt ja schon mal von der Stilistik her keinen klassischen deutschen Whisky in dem Sinne. Ich sage jetzt mal, wir machen Single Malt, es gibt genug Hersteller, die nehmen Weizen, Roggen, was auch immer. Das ist einfach, weil das so gerade neu ist und gerade so im Aufbau ist, kann man es eigentlich auch geschmacklich gar nicht kategorisieren. Der eine geht eher den amerikanischen Stil, der andere macht seinen ganz eigenen Stil, der nächste, ah ja, Single Malt. Das ist wirklich ganz, ganz schwer und ich glaube, das macht es auch dem Endverbraucher gerade nicht leicht, dass man sagt, da den richtigen Zugang zu finden, weil ich habe mal deutschen Whisky probiert, das war gar nicht mein Ding oder das war hundertprozentig mein Ding. Wie schmeckt denn eurer im Unterschied? Das muss man wirklich, da muss man tief einsteigen in das Ganze, dass man das ergründen kann im Endeffekt. Also ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz schwer zu definieren ist, was deutscher Whisky ist. Mir wäre wichtig, also dass man das generell definiert, dass man sagt, deutscher Whisky muss in Deutschland hergestellt werden. Deutscher Whisky, keine Ahnung, muss das Getreide aus Deutschland sein oder nicht, dass man da eine Spezifikation findet, weil nicht einmal das ist noch gegeben auf rechtlicher Ebene.
Also das sehe ich genauso wie du, aber ist es dann überhaupt möglich, wenn man genau diese Problematik, die du jetzt ansprichst, dass wenn jemand deutschen Whisky probiert oder sagt, er hat deutschen Whisky probiert, aber jetzt nicht wirklich weiß oder einordnen kann, was denn aromatisch deutscher Whisky ist, ist es unter der Prämisse dann überhaupt möglich, hier wirklich eine Kategorie zu bilden? Jetzt mal unabhängig von dem rechtlichen Aspekt, der natürlich Grundvoraussetzung ist und gegeben sein muss, aber nur hinsichtlich Aromatik, ist es dann überhaupt möglich, wenn wirklich jeder so kleinteilig sein eigenes Ding macht und sich aromatisch irgendwo in der Welt orientiert?
Ja, also da bin ich absolut auch skeptisch, dass sich da wirklich ein Stil durchsetzt, weil wir von einer ganz anderen Brennkultur, wie zum Beispiel in Schottland leben oder so. Deutschland hat 22.000, mein letzter Stand war 22.000 Kleinbrenner, also wirklich die 300 Liter reinen Alkohol pro Jahr herstellen dürfen. Das ist ja massiv breit gefächert. Also man kann sagen, hier in Oberbayern oder im Schwäbischen, da hat jeder zweite, dritte Hof ein Brennrecht und da brennt auch jeder seinen Obstbrandstil etwas anders. Seine Liköre, der andere macht Kräuterliköre. Also das ist, die Brennkultur in Deutschland ist ganz, ganz anders, weil das historisch eigentlich ganz anders gewachsen ist wie in Schottland oder Irland.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen mit Obstbrand und Obstgeist. Das ist ja auch etwas, was häufig deutschem Whisky vorgehalten wird, jetzt ohne Wertung, ob gut oder schlecht. Aber es wird ja häufig gesagt, deutscher Whisky schmeckt so ein bisschen wie Obstbrand und Obstgeist. Wäre das nicht etwas typisch Whisky-Deutsches?
Unser Stil ist zum Beispiel gar nicht in diese Richtung zu gehen. Hat auch für mich oft vielleicht nur den Hintergrund, was ist, habe ich auch schon öfters gehört, nicht über unseren Whisky, aber über Produkte, wo man sagt, da wird eher die Assoziation oft gezogen, du destillierst ja auf einer Obstbrandanlage. Und dann ist das irgendwie im Hinterkopf schon gespeichert, dann muss das nach Obstbrand schmecken. Oder irgendwie kriegt man da die Verbindung zusammen. Was absolut nicht stimmt, weil das wäre selber ein Koch, jetzt sind wir wieder beim Koch, der heute Fisch kocht und morgen in derselben Pfanne Fleisch macht, wenn das Fleisch am nächsten Tag nach dem Fisch schmeckt, problematisch, dann hat der Koch was falsch gemacht. Dann hat er die Pfanne nicht sauber gemacht. Und genauso gehst du eigentlich mit deinem Brenngerät um. Ich kenne es aus der Obstbrennerei damals nur. Wir haben ja auch Enzian gebrannt oder alles Mögliche. Wenn du einmal Enzian gebrannt hast, wenn du danach was eingefüllt hast, das hätte sofort nach Enzian geschmeckt. Das hast du komplett zerlegen müssen, die Anlage sauber machen müssen. Und so gingen, glaube ich, viele Brenner vor, also ich hoffe, der Großteil geht so vor. Bei Schliers stellt sich die Frage in dem Sinne nicht, weil wir 365 Tage nur Whisky produzieren.
Wo unterscheidet sich jetzt, kann man das sagen, dass es so Merkmale gibt, wo sich ein Whisky unterscheidet, der zum Beispiel in klassischen Potstills destilliert wurde oder in einer Obstbrennanlage?
Kann man nicht generalisieren, aber jede Anlage hat natürlich seine eigenen Marken, seine Identität, kann man sagen. Das hat weniger mit einer Obstbrennblase zu tun, sondern mit der Technik, was drin ist. Wird über Verstärker gebrannt, sind Deflektoren eingebaut. Da kann man so viel spielen. Wie hoch ist die Anlage? Was ist das Fassungsvolumen in der Anlage? Wird schnell gebrannt? Vorher in der Gärung ist die meiste Standzeit sehr lange. Also da hat man so viele Einflussfaktoren auf das Ganze, dass man da nicht eins rauspicken kann und sagen, genau deswegen ist das so. Und das macht es ja das Schöne. Das ist ja das Schöne bei uns in der Arbeit, dass man wirklich so, man hat da so viel Spielraum, so viel freies Feld vor sich, wo man sich entwickeln kann und da muss jeder seinen Weg finden. Und da gibt es ja nicht nur richtig und falsch, das ist ja auch was mir so gut gefällt. Der eine hat diese Philosophie, der nächste verfolgt diese Philosophie. Und jeder muss dann auf seinen Nenner kommen, wo er sagt, genau mit dem bin ich zufrieden und genau so will ich es haben.
wenn wir jetzt mal festhalten, dass es quasi keinen wirklich deutschen aromatischen Whisky-Stil gibt, sondern dass dieser Stil aus vielen kleinen Teilen besteht, wie würdest du da den Stil von Schliers Single Malt beschreiben?
Wir machen einen sehr straighten Whisky, also wirklich der Rohstoff muss, ist natürlich das A und O. Rohstoff muss Top-Qualität haben. Auf der anderen Seite wollen wir das mit Fachpersonal, also mit ausgebildeten Destillateuren, mit Leidenschaft, mit Liebe zum Beruf, dann so weiter durch die Brauerei bringen, durch die Fermentation, dann beim Brennen genau aufpassen, ein sauberes, klares Destillat zu erzielen, dann in die Fässer zu gehen. Bei den Fässern verwenden wir eben, wie schon angesprochen, neue amerikanische Weißeiche, weil wir eben gesagt haben, wir wollen zuerst mal nicht, dass ein anderer Whisky oder ein anderes Produkt vorher drin war. Wir wollen unseren eigenen Whisky kreieren, ohne dass man sagt, ah, man hat Ex-Bourbon-Fässer. Heißt nicht, dass ich das für schlecht befinde. Nur, dass man einfach sagt, ja, nein, kein Einfluss von anderen Produkten zuerst mal. Dann später vielleicht in die Finishing-Fässer, da dann nochmal irgendwas rauszuarbeiten, verschiedene Geschmacksrichtungen. Wobei da auch ganz klar unsere Philosophie ist, bei den Finishing-Fässern, die Schliers-DNA, die das, der klassische Whisky mitbringt, die soll sich im Finishing auch weiter durchziehen wie ein roter Faden. Dass man da nicht sagt, oh, na, da, diese DNA ist nicht mehr erkennbar.
Welchen Whisky würdest du jetzt da einem Einsteiger von Schliers Whisky empfehlen, wo du sagst, ja, dieser Whisky repräsentiert perfekt unseren Stil?
Mhm. Da würde ich wirklich klassisch sagen, unseren Classic Whisky, weil der die DNA für alles Weiterführende ist. Also wenn man später in die Finishing-Fässer geht, wenn man für einen 12-Jährigen geht, also der Classic sagt am meisten aus, wo Schliers, für was Schliers steht. Das andere sind dann meistens nur noch Feinheiten rauszuarbeiten, leicht andere Wege einzuschlagen, aber nicht grundlegend was anders. Was anders ist mittlerweile, wir haben seit einem Jahr einen Rye auf dem Markt. Das ist natürlich anders Getreide, ganz eine andere Herstellungsweise, anderes Thema. Aber Schliers Single Malt ist wirklich der Classic, meine Empfehlung für einen, der an uns herangeführt werden soll.
Und der Classic reift in 9 ausgebrannten Fässern, oder?
Genau. Da haben wir das Toasting Profile mit unserem Fasshersteller selbst erarbeitet. Also wie stark ist das ausgebrannt? Also wir machen sehr, sehr viel Detailarbeit und das macht, glaube ich, auch Schliers aus, dass wir da sehr viel an ganz kleinen Stellschrauben versuchen rumzubasteln und wirklich sagen, da können wir noch was rausholen.
Okay, und du hast es ja vorhin schon angesprochen, ihr produziert ja auch viele Single Malts mit Nachreifungen in Fässern von Weinen, von verstärkten Weinen, also Sauternes, Sherry und so weiter. Und solche Fässer sind ja auch immer mit enormen Kosten verbunden. Also ich meine, so ein Sherry Pot kostet ja teilweise das 10-fache von einem reinen Ex-Bourbon-Fass. Bietet ihr diese Auswahl jetzt, um zu sehen, wie sich euer Whisky darin aromatisch entwickelt? Oder muss man das heute als deutscher Whisky-Hersteller einfach anbieten, da der Kunde es aus anderen Whisky-Märkten wie jetzt Irland, Schottland und so weiter mittlerweile einfach gewohnt ist?
Nein, also das ist wirklich so auch wieder dieser Geist, dieser Pioniergeist, etwas zu testen. Einfach zu sehen, dieses Experimentelle. Was passiert, wenn man da Sherryfässer? Sherryfässer sind wir zum Beispiel über die Bodegas Tradition dazu gekommen, der Lorenzo, dem gehört die Bodegas, den hat man eigentlich kennengelernt, den habe ich mal in einer Bar kennengelernt in Frankfurt. Man hat sich eigentlich angefreundet, man hat sich gegenseitig besucht, man hat sich wertgeschätzt und irgendwann habe ich gesagt, ja, so Sherryfässer, so alte, das wäre doch super. Ja, er gibt keine Sherryfässer her, niemals. Er ist eine kleine Boutique Bodegas, also er macht wirklich Sherry auf höchster Linie. Und irgendwann nach einigen Malen Skifahren gehen oder bei ihm in Andalusien zu Besuch sein, hat sich das so entwickelt und ich habe ihm tatsächlich mal die ersten Sherryfässer rausleiern können. Und ja, super. Also super, so hat sich das eigentlich entwickelt und dann haben wir gesagt, ja, jetzt hat sich das mit Sherry gut entwickelt. Ah, jetzt probieren wir mal Portwein aus, jetzt probieren wir mal das aus. Natürlich muss man sich da immer ein bisschen stillhalten, weil es werden schon sehr, sehr, sehr viele Finishings mittlerweile und das ist auch nicht das Allerbeste, weil verwirrt natürlich den Kunden. Aber für so Spezialitäten ist das immer gut.
Aber ihr habt ja verschiedene, ihr habt jetzt nicht nur einfachen Oloroso Sherry, sondern ihr habt ja auch Sauternes oder Pedro Ximénez Fässer. Das ist ja jetzt nicht gerade Standardware. Wo bezieht ihr all diese Fässer her?
Das ist uns zum Beispiel ganz wichtig, oder ist meine Philosophie, ich muss den Produzenten dahinter kennen. Also von der Bodegas Tradition bin ich mehr wie überzeugt, wenn ich mein Produkt irgendwo reinlege, muss ein absolutes Grundvertrauen in die Philosophie davor sein von der Firma. Dass man sagt, wie arbeitet der? Ist das alles nachhaltig? Wir reden immer von Lebensmitteln, Whisky, Wein, ist alles ein Lebensmittel, werden Trauben eingesetzt, wird Getreide eingesetzt. Das ist mir sehr, sehr wichtig, wie wird mit dem Ganzen umgegangen. Da muss, ja, die Philosophien müssen im Endeffekt zusammenpassen, dass das auch für uns der Weg ist.
Und ihr lagert ja eure Fässer in Destillerienähe, oder?
Mittlerweile nicht mehr der Hauptteil, aber ein Großteil unserer Fässer lagert direkt in der Destillerie, also an der Destillerie in den Warehouses. Und ungefähr 3-4 Kilometer entfernt haben wir nochmal ein Warehouse und da lagert der Großteil unserer Fässer. Natürlich haben wir dann auch so Spielereien, weil die Berge direkt vor der Haustür sind, oben ein Mountainlager gebaut, wo wir Whisky am Berg oben einlagern, wo eigentlich das Lustige ist, das Lager haben wir nicht abgedichtet irgendwie, sondern da sind Schlitze drin, damit die Klimatik, damit die Luft, damit das Ganze wirklich den Umwelteinflüssen ausgesetzt ist und einen Einfluss drauf hat. Da haben wir so ein Plus-Minus-Thermometer drin, also niedrigste Temperatur zu höchster Temperatur. Und da haben wir 60 Grad Unterschied gehabt, war in einem Winter zum Sommer. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auf den Whisky.
Wie schaut dieser Einfluss da aus, also jetzt im Vergleich zu dem, den ihr im Tal lagert?
Mhm. Zum Beispiel interessant zu beobachten war, der da oben, der Whisky, der Mountain Whisky, den haben wir im Herbst noch raufgebracht, vor dem Winter, und ist dann irgendwann nach 3, 4, 5 Monaten mal in das Lager rein und hat die erste Probe genommen. Das war sehr, sehr, sehr kalter Winter. Farblich ist da gar nichts passiert. Da haben wir echt gedacht, hä? Das sind jetzt dieselben Fässer wie unten. Unten passiert da sofort was. Na, farblich gar nichts. Wie wenn man nicht in ein Holzfass gelagert hätte. Das ist dann erst im Sommer geschehen, das Ganze. Also war auch zum Beispiel dann so eine Erkenntnis, dass das anscheinend eine gewisse Wärme braucht. Und er reift langsamer da oben. Aber mir kommt vor, etwas homogener. Also durch diese langsame Reifung, ja, ist das einfach ein anderer Einfluss. Und man kann sich auch vorstellen, das Holz im Winter, wenn es kalt wird, die Flüssigkeit, das zieht sich alles zusammen und dann im Sommer, wenn es richtig warm wird, geht das alles auf. Holz lebt, Holz arbeitet, die Flüssigkeit lebt und so reift es im Endeffekt etwas anders wie im Tal.
Und wie schaut es da bei euch mit Angel's Share aus? Also es verdunsten ja je nach Umgebungsluft mal mehr Alkohol, mal mehr Wasser, aber irgendwas steigt ja immer aus dem Fass und verschwindet in der Luft. Wie ist es da bei euch? Also wie viel verdunstet bei euch jährlich, wenn wir jetzt mal von den Standard-Whiskys im Tal ausgehen?
Also da sind wir bei knapp über 4%, was wir verlieren pro Jahr. Doch eine ganz schöne Menge, was da jetzt ja weg ist. Ich glaube, in Schottland sind es so 2% im Durchschnitt. Und bei uns sind auch die Temperaturen generell wärmer wie in Schottland. Irland kann man eher dann vergleichen mit Amerika. Und diese 4%, ein bisschen so der Angel Share, der sagt da immer was aus über die Reifung. Wenn die Temperatur höher ist, reift es auch schneller. Zum Beispiel, ich glaube, gute Gewisses sagen zu können für die komplette deutsche Whisky-Industrie, wenn das wärmer ist, deutscher Whisky im Gegensatz zu einem schottischen Whisky, wenn man da 12 Jahre draufsteht, deutscher Whisky ist vielleicht nach 8 Jahren schon so weit.
Okay, verdampft dann hier in Deutschland mehr Alkohol oder mehr Wasser? Mal allgemein, es gibt natürlich Mikroklimata, aber jetzt mal so allgemein gesagt.
Ja, aber das ist wirklich interessant. Aufgrund der verschiedenen Warehouses, die wir betreiben, ist es in einem so und in dem anderen so. Also das kommt immer auf die Luftfeuchtigkeit in dem Warehouse mit drauf an. Aber generell ist es bei uns fast in gleichen Anteilen. Also der Alkoholgehalt ändert sich bei uns im Fass fast nicht. Also was, dass er fast in gleichen Teilen weggeht.
Und ist das jetzt ein Wert, den man so durchschnittlich für ganz Deutschland nehmen kann, also die 4%, oder gibt es hier starke Schwankungen?
Das weiß ich nicht, da bin ich nicht so, aber ich würde sagen, so 4% ist, glaube ich, so der Average, der Durchschnitt, ja, würde ich schon so sagen.
Wir haben uns jetzt viel über Fässer und Whisky-Reifung unterhalten. Wenn du jetzt mal alle Herstellungsschritte nebeneinander stellst, wie würdest du die da hinsichtlich ihrer aromatischen Bedeutung so einteilen? Also Getreide, Fermentation, Destillation und Fassreifung?
Mhm. Da bin ich von Haus aus einer, der sagt, jeder Schritt ist wichtig. Also wir haben wirklich, wenn man beim Rohstoff anfängt, es gibt 100, 150, 200, keine Ahnung, wie viel das man da aufzählen will, verschiedene Schritte. Und desto mehr, das ist meine Philosophie, desto mehr, dass man auf dem Weg bis zum tatsächlichen Whisky in der Flasche, desto mehr, dass man richtig macht, desto besser wird das Produkt am Schluss. Das kann oft ein ganz unwichtiges Detail sein, wo man meint, das ist ein unwichtiges Detail. Kann genau dieser kleine I-Punkt sein, deswegen ist das so. Das ist wie, ich bin wieder beim Koch, der tut eine Prise Salz dazu oder eine Prise von dem Gewürz und genau das macht den Pep aus. Also ich würde da sagen, ich glaube, die Kleinigkeiten entscheiden es am Schluss, weil das große Know-how hat jeder. Wie funktioniert es theoretisch, was passiert da und zeigt, das hat jeder. Aber diese Kleinigkeiten, diese Detailbesessenheit, das macht es im Endeffekt aus.
Also würdest du dann keinen großen Unterschied machen zwischen der Bedeutung von Getreide, Fermentation, Destillation und Fassreifung?
Natürlich vom Impact her, beim Whisky ist Fassreifung ein ganz großes Thema. Whisky wäre ohne Fassreifung nicht Whisky, da sind wir uns alle einig. Aber wenn ich vorne beim Getreideeinkauf schon Fehler mache, dann kann ich die beste Fermentation haben, die beste Destillation und die beste Fassreifung wird nichts werden. Genauso, wenn ich einen anderen Punkt mit rausnehme. Wenn ich vorher das Getreide super Gärung habe und dann bei der Destillation viel zu viel Vorlauf, viel zu viel Nachlauf, was auch immer, ist auch wieder alles kaputt. Also da, das ist wirklich, oder die Hefe. Die Hefe ist so ein essentiell wichtiger Teil. Da muss man den eigenen Hefestamm finden. Da kann man auch so viele Stellschrauben dran drehen. Also ich kann, ja, da tue ich mich echt schwer, eins rauszustellen. Das kann man natürlich am Ende des Tages kann man alles erklären irgendwie. Aber das ist, wie ein Koch, der seine Soße abschmeckt. Also da gibt es keine hundertprozentiges Rezept. Da muss man sagen, genau das ist.
Welche Bedeutung hat da die Hefe, weil du sie gerade angesprochen hast, für euren Whisky? Also welche Aromen oder welche Besonderheit eures Whiskys schmeckt man raus, der von der Hefe stammt?
Mhm. Also bei uns bei der Hefe ist ein großer Einfluss, dass wirklich eine gewisse Fruchtigkeit entsteht, aber eher so in die Richtung dunklere Früchte. Also nicht jetzt grüner Apfel oder so, nicht die frische, sondern wirklich eher so ein bisschen Pflaumen, so in die Richtung. Das ist von der Hefe, weil da haben wir auch viel getestet. Da, wenn wir andere Hefe verwendet haben, dann hat man diesen Ton auf einmal nicht mehr gehabt. Und die Hefe natürlich in seiner Gesamtheit eine Riesenbedeutung in der Destillerie. Genauso wie beim Bierbrauen. Weil, wie ich vorher schon angesprochen habe, das große Ganze ist ja bekannt, wie es behandeln muss. Wie der technische Vorgang funktioniert. Aber Hefe ist was, wo auch kein Brenner wirklich preisgeben wird.
Okay, wenn du jetzt die Whiskys bei euch in der Destillerie dann verkostest, also du bist jetzt im Lagerhaus und einfach um zu schauen, welche dann marktreif sind oder noch ein bisschen im Fass bleiben sollten, wie gehst du da vor? Also hast du da bestimmte Techniken, um den Stand und die Qualität eines Whiskys zu beurteilen?
Ja, klar, haben wir gewisse Techniken. Also ist uhrzeitabhängig, dass man verkostet, macht oft keinen Sinn, da um 5, 6 Uhr abends noch da in die Qualitätsprüfung zu gehen, weil sensorisch ist man einfach auf der Höhe ab 10, 11. Nach dem Mittagessen baut das dann eher ab. Natürlich auch mental sich darauf einzustellen, nicht im Vorbeigehen zu sagen, jetzt probiere ich da schnell und stelle da schnell was zusammen. Auch mehrfach probieren, weil kann sein, dass man am Vortag oder die Tage davor vielleicht in einer anderen Stimmung war. Geschmack ist ja doch sehr subjektiv und das versuchen auf eine objektive, soweit es möglich ist, also Ebene zu führen. Das ist so der Hauptanspruch und Qualität ist für mich, was Schliers glaube ich auch ausmacht, konstant zu bleiben. Also einmal was Gutes herstellen, das ist kein Problem. Dass ich einmal hingehe und meinen Brennkessel anschmeiße und dann sage, das ist mir jetzt aber besonders gut gelungen. Nein, das muss man eben beim Zusammenstellen der Whiskys auch bedenken, beim Verkosten. Dann sagt, das ist wieder reproduzierbar.
Und verdünnst du ihn dann beim Verkosten?
Also natürlich auf Trinkstärke, aber das mache ich eigentlich eher schon vorher, bevor es ins Fass geht oder wenn er noch im Fass ist, dass man auch weiter runter geht, auf 10%, 20%, um eventuelle Fehler zu entdecken. Das ist jetzt, hat nichts mit Genießen zum Tor, sondern das ist wirklich rein analysetechnisch gesehen.
Wie würde da so ein Fehler ausschauen? Also was ist so ein typischer Fehler, der mal auftreten kann, wo du sagst, oh, okay, das geht jetzt nicht ins Fass oder auch nicht in den Handel?
Mhm. Fehler wäre zum Beispiel nach der Destillation, dass man mit dem Nachlauf 2-3 Kimmer ist oder so. Oder dass vorne an der dass an der Fermentation schon irgendwas nicht ganz ideal gelaufen ist. Muss ich echt sagen, toi, 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 in der Karriere soweit noch nie was geschehen, dass man gesagt hat, das kann man gar nicht mehr verwenden. Außer bei einem Finishing, da haben wir wirklich die Fässer vom Transport, Oloroso war das, 2 Fässer sind da im Transport von Jerez nach Schliersee gekippt. Und man hat das geruchlich nicht festgestellt und diesen Whisky, das waren 800 Liter damals in den Batz, haben wir tatsächlich vernichtet. Ja, das war bis jetzt das einzige Mal, dass wirklich da was nicht mehr marktfähig war, sagen wir es so.
Aber was meinst du mit gekippt? Weil Flüssigkeit an sich ist ja nur noch in dem Falle drin, dass es fast vielleicht nicht austrocknet, was ja dann aber eigentlich, bevor der Whisky reinkommt, entsorgt werden muss. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass das Fass zum Beispiel schimmelt, weil es ja auch relativ viel Zucker durch den aufgespritzten Wein enthält. Mhm, war das Schimmel oder was meinst du mit gekippt?
Nein, das ist in die Essigrichtung gegangen. Anscheinend war der LKW, also das war ein relativ langer Transport. Ja, da haben wir Erfahrungen gesammelt. Ist im Sommer losgefahren da unten, Jerez 40 Grad, ist dann irgendwo nur in einem Lager gestanden und da hat das Ganze auf einmal angefangen umzuschlagen in eine Essignote. Das war dann also eine schweflige Essignote, also so ganz, ganz unangenehmer Ton. Ich habe immer noch als Erinnerung, das ist jetzt gewiss schon fast 10 Jahre her, immer noch eine Flasche als Referenz bei mir im Büro stehen, um diesen Ton sofort geruchlich auch identifizieren zu können, falls da irgendwas nochmal wäre.
Wie würdest du es einem Whisky-Fan empfehlen, Whisky zu verkosten? Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie du das jetzt auf professioneller und teilweise analytischer Ebene bei euch auf Arbeit machst, aber was würdest du einem Whisky-Fan jetzt empfehlen, wie er Whisky verkosten sollte? Also gibt es da so jetzt, ich nenne es jetzt mal aus der Trickkiste der Brennmeister, ein paar Tipps, um möglichst viele Aromen zu entdecken?
Mhm. Ja, du hast es ja vorher schon mal angesprochen, dass man Whisky eventuell etwas verdünnen kann. Kann man nochmal andere Aromatik erschließen, weil Wasser öffnet das Ganze oft. Kann es aber auch ins Negative öffnen, also gibt es auch. Aber meistens, wenn es ein gut gemachter Whisky ist, dann passiert da nichts, dann ist es eher zum Vorteil. Sage ich jetzt mal, immer einer, wenn ich Whisky privat trinke, dann will ich den genießen. Und da ist immer mein Tipp an jeden, er soll so trinken, wie er ihm am besten schmeckt. Also ich bin jetzt persönlich kein Fan von Eis in Whiskerei oder was auch immer. Whisky-Fan meint, das ist genau sein Stil, Whisky zu genießen und so schmeckt er ihm am besten. Ja, dann soll er es so machen. Wir sind dafür da, um einem Whisky-Trinker oder einem Genießer eine bestmögliche Zeit zu bescheren mit dem Whisky. Und da ist mir eigentlich fast egal, wie er das macht. Solange er Respekt vor dem Produkt hat, vor dem Lebensmittel. Aber ansonsten soll jeder so machen, wie er es gern macht.
Wenn du nun zum Schluss Schliers Whisky mit einem Satz beschreiben müsstest, wie würde der lauten?
Das ist wirklich mittlerweile auch sogar zu unserem Slogan geworden. It's not the Scotch, it's not the Bourbon, it's the Schliers. So, das ist so unser Slogan, seit 3-4 Jahren, da sind wir irgendwann mal drüber gestolpert und so würde ich wirklich Schliers Whisky in einem Satz beschreiben.
Also praktisch als Lights, als Leuchtturm einer deutschen Whisky-Kategorie.
Definitiv, also den Anspruch haben wir und mir gefällt es ja auch, wenn hinten noch andere kommen, die Whisky, deutsche Whisky auf sehr professionelle Art und Weise herstellen, da profitieren wir alle davon, also ja, nur dadurch kann sie eben auch, wie wir vorher schon mal in der Frage angesprochen haben, eine eigene Kategorie bilden. Wenn man einfach Qualität auf höchstem Level herstellt und andere Destillerien das auch machen, da profitieren wir alle davon.
Lieber Hans, Ich danke dir vielmals für das Interview und die interessanten Einblicke in eure Destillerie und auch eure Whiskys. Und es wäre, ja, ich würde mich wirklich freuen, es wäre sehr schön, wenn wir diesen Sommer bei euch in der Destillerie dann mal persönlich anstoßen können.
Philipp, du bist jederzeit herzlichst eingeladen, vorbeizukommen. Würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du vorbeikommst. Und dann machen wir uns eine schöne Zeit mit einem guten Whisky, glaube ich.
Das machen wir auf jeden Fall, da freue ich mich drauf. Hans, mach's gut.
Du auch. Danke dir für das angenehme Interview.
In diesem Interview unterhielt ich mich mit Hans Kemenate über seine Whisky-Destillerie Schliers. Wir unterhielten uns über die Entwicklung der Brennerei und dementsprechend auch über die Entwicklung der deutschen Whisky-Industrie. Er verriet uns dabei, welche Aromen in einem Glas Schliers Single Malt stecken und wie er und sein Team diese kreieren. Möchtest du nun noch mehr über Whisky erfahren, diesen auch professionell verkosten und das mit dem entsprechenden Zertifikat auch zeigen können, dann melde dich am Samstag für Whisky Inside Jahrgang 2021 an. Mehr Infos findest du unter www.whiskyinside.de oder unter dem Link in der Beschreibung dieser Episode. Viele Grüße und bis nächste Woche, Philipp.